Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Es wird ein entscheidender Tag für Galeria Karstadt Kaufhof werden, weil die Gläubiger heute Top oder Flop sagen. Die Entscheidung verzögert sich noch. Wir versuchen Sie im Laufe der Sendung darüber zu informieren. Außerdem schauen wir, warum die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst so schwierig sind in diesem Jahr. Und wir blicken auf die Welthandelsorganisation, die seit heute kopflos ist. Und wir schauen natürlich auf Wirecard. Wirecard gilt als einziges Unternehmen, das als großes Fintech mit den Technologiegiganten aus dem Silicon Valley zumindest mithalten konnte. Hinweise auf Unregelmäßigkeiten gab es schon lange. Die Financial Times hatte sie immer wieder aufgebracht. Wie konnte es passieren, dass Wirecard unter den Augen der Wirtschaftsprüfer und der Finanzaufsicht weitermachen konnte? Dazu wird es jetzt, das ist seit heute ziemlich klar, einen Untersuchungsausschuss geben, nach Tag 2 der Anhörung im Finanzausschuss des Bundestages zu Wirecard. Theo Gerst, Sie haben das alles beobachtet. Was genau soll da denn aufgeklärt werden?
Nun, Sie haben es erwähnt, Frau Pfister, es geht darum, wie konnte es zu diesem Riesenfinanzskandal überhaupt kommen. Es geht ja um den Verdacht, die Staatsanwaltschaft ermittelt ja inzwischen den Verdacht des bandenmäßigen Bilanzbetruges. Warum blieben Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro unbemerkt? Warum wurden Warnungen und Verdachtsmomente übersehen? Warum hat die Finanzaufsicht krass versagt? Im Bund übrigens auch wie in Bayern, wo dem Verdacht auf Geldwäsche nicht nachgegangen wurde. Warum wurden Prüfgesellschaften als gewissermaßen zahnlose Tiger bei Wirecard in Marsch gesetzt, die dann nichts fanden oder vielleicht auch nichts finden sollten? Und auch, welche Rolle haben Lobbyisten in Sachen Wirecard gespielt, die es ja geschafft hatten, dass sich Angela Merkel in China für das Unternehmen einsetzte, als vielen Wirecard schon sehr dubios vorkam? Also da gibt es viele Verdachtsstränge, denen man ab November im Untersuchungsausschuss nachgehen will. Und dann sind ja auch noch viele Anleger davon betroffen.
Ja, eben. Es gibt ja viele Anleger, die sagen, wir haben auch, weil wir von der BaFin keine anderen Signale bekommen haben, viel zu lange auf Wirecard vertraut.
Ja, es ist klar, der Wirecard-Skandal hinterlässt tiefe Schleifspuren in der Finanzwelt, Frau Pfister. Deutschland will ja eigentlich ein führender Finanzplatz sein mit der Frankfurter Börse, mit Frankfurt insgesamt, der EZB an der Spitze. Aber dann muss man diesem Anspruch eben auch gerecht werden, so Hans Michelbach, CSU. Er sagt, Wirecard hätte nie und nimmer in den DAX aufgenommen werden dürfen. Und dass es dennoch dazu kam, hat eben jetzt Folgen.
Wir haben bestätigt bekommen, dass der Vertrauensverlust für den Finanzplatz Deutschland unermesslich groß ist und dass wir alles tun müssen, hier diesen Schaden zu beheben.
Ja, das ist die Botschaft. Wir müssen alles tun, diesen Schaden zu beheben, Frau Pfister.
Und es geht ja auch nicht nur um den Schaden für den Finanzplatz. Auch für jeden Einzelnen von uns ist es ja wichtig, dass da aufgeklärt wird, weil ja immer mehr im Internet bezahlt wird.
Richtig, das ist ein anderer Aspekt, den sprechen Sie hier an. Es denken ja viele, Wirecard ist weit weg von mir, ich hatte keine Aktien davon, ich bin vielleicht gar nicht am Aktienmarkt engagiert und deswegen betrifft mich das nicht. Aber es geht in der Tat nicht nur um Anlegerschutz, also Aktionäre, die bei Wirecard richtig Geld verloren haben. Die bombardieren natürlich jetzt die Abgeordneten mit vielen Briefen. Es geht eben auch darum, dass Wirecard dort tätig ist, wo immer mehr Normalbürger sich tummeln, nämlich im Internet, wo sie dann auf Bezahldienste angewiesen sind, so der Abgeordnete Fabio De Masi.
Wenn immer mehr Menschen digital bezahlen und wenn eben ein Ergebnis hier unserer Arbeit ist, dass sich in Deutschland niemand für die Geldwäscheaufsicht, niemand für die Bilanzkontrolle über diese neuen digitalen Tanker zuständig fühlte, dann kann uns das nicht beruhigen.
Ja, da will man also ran, sprich die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses, Frau Pfister, sollen genutzt werden, damit eben die Finanzaufsicht geschärft wird, aber eben auch, dass die Aufsicht über solche Finanzdienstleister eben auch verschärft wird.
Theo Gerst, danke dazu. Die Wirtschaft ist im Frühjahr deutlich eingebrochen wegen Corona. Die Kernfrage lautet seither, wie tief ist das Tal? Im Frühjahr waren die Experten recht pessimistisch und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat gesagt, er rechnet damit, dass die Wirtschaft um fast 6% schrumpft. Jetzt sagt er, so schlimm wird es nicht. Und hier kommt der Buchstabe V ins Spiel. Den benutzen gerade viele, um zu illustrieren, wie schnell alles aus ihrer Meinung wieder ins Lot kommt. Caroline Born.
Seine Botschaft hat Bundesminister Peter Altmaier als Grafik mitgebracht. Darauf ist ein V, das nach einem tiefen Knick wieder ansteigt. Das soll heißen, die Talsohle ist durchschritten, die Wirtschaft befinde sich nach dem Absturz in der Corona-Krise wieder im Aufwind.
Die Rezession im ersten Halbjahr ist weniger stark ausgefallen, als wir befürchten mussten. Und der Aufschwung nach dem Tiefpunkt und dem Höhepunkt der Einschränkungen geht schneller und dynamischer vonstatten, als wir es zu hoffen gewagt hatten.
Um 5,8% werde das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr einbrechen, so lauten die Berechnungen der Bundesregierung. Ursprünglich war Altmaier von einem höheren Minus ausgegangen. Als Grund dafür, dass sich die Wirtschaft nun etwas erhole, nannte er die finanziellen Hilfen der Bundesregierung, aber auch den Einsatz von ArbeitnehmerInnen und Unternehmen.
Es ist das Ergebnis eines Schulterschlusses innerhalb der Politik, aber auch zwischen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, quer über Klassen und Interessen hinweg.
Für das kommende Jahr prognostizierte Altmaier ein Plus von 4,4%. Diese Zahl ist eine Korrektur nach unten. Bisher hat er mit gut 5% Wachstum gerechnet. Trotzdem war der Wirtschaftsminister um positive Botschaften bemüht. Er sei überzeugt, dass sich ein zweiter Lockdown verhindern lasse.
Wenn wir sehr differenziert vorgehen, wenn wir, wie es die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin beschlossen hat, keine neuen, größeren Öffnungs- und Liberalisierungsschritte vornehmen.
Vor den Folgen eines zweiten Shutdowns hatten Wirtschaftsverbände und ExpertInnen eindringlich gewarnt.
Ja, und das führt zum nächsten Thema. Für viele, die Sorge haben, wegen der Corona-Folgen irgendwann ihren Job zu verlieren, klingt es vielleicht etwas anmaßend, was die Gewerkschaften gerade für Angestellte im öffentlichen Dienst fordern. 4,8% mehr Gehalt, zumal viele von ihnen bei Kommunen angestellt sind und deren finanzieller Spielraum ist oft eng, durch Corona noch einmal mehr. Andererseits darf man nicht vergessen, zu den kommunalen Arbeitgebern gehören auch Gesundheitsämter, Krankenhäuser und so weiter. Und Klatschen allein genügt für Krankenpfleger und Ärztinnen eben nicht. Eine schwierige Ausgangslage für die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Oliver Soos.
Etwa 150 Mitglieder von Verdi, vom Beamtenbund DBB und von der Polizeigewerkschaft DPOLG machten ihrem Ärger mit Rasseln Luft. Wegen der Corona-Pandemie standen sie aufgereiht hinter einem langen Plastikband. Dann kam kurz Jubel auf, als ihre Verhandlungsführer eintrafen. Verdi-Chef Frank Wernicke schnappte sich vor dem Eingang des Potsdamer Kongresshotels Lautsprecherbox und Mikro und gab sich noch einmal kämpferisch. Die Ansage der Arbeitgeberseite, auf Lohnerhöhungen in der Corona-Krise möglichst verzichten zu wollen, werde er nicht hinnehmen, so Wernicke.
Wegen Corona kann es keine Pause in der Tarifpolitik geben. Wir können auch keine Lohnpause in Deutschland gebrauchen. Weil wenn es keine gute Lohnentwicklung in Deutschland gibt, dann kann es auch keine wirtschaftliche Aufwärtsbewegung geben. Und mit Blick auf den öffentlichen Dienst haben wir eine Situation, dass viel, viel geleistet wurde in der Pandemie. Das sind die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern, in der Pflege. Und an diesem Tarifwerk, über das wir hier verhandeln, hängt zum Beispiel auch die Jobcenter, hängt auch die Bundesagentur für Arbeit. Und was da los ist, wissen wir miteinander.
Vor dem Potsdamer Kongresshotel waren auffällig viele Sparkassenmitarbeiter. Bei den Sparkassen ist die finanzielle Situation besonders kritisch wegen der aktuellen Niedrigzinssituation und weil in der Corona-Krise viele ihre Kredite nicht zurückzahlen können. Doch für Christian Minte von der Sparkasse Lüneburg ist das kein Argument, die 4,8% Lohnerhöhungsforderung von Verdi abzuschmettern. Bei den Sparkassen stagniere die Lohnentwicklung schon länger, so Minte.
Da liegen sie vielleicht für einen Servicemitarbeiter bei 35.000, 40.000 brutto im Jahr. Kundenberater vielleicht 60.000, 70.000. Großbanken zahlen auf jeden Fall viel, viel mehr. Und wenn ich dann höre, dass es heißt, ja, euch geht's ja gut, war der Sparkasse im Vergleich zu Krankenschwestern, zu den Müllwerkern, dann sage ich ja, aber letztendlich ist unsere Konkurrenz Volksbanken und die Großbanken. Und ganz wichtig ist, dass man nicht an unsere Altersvorsorge rangeht oder an unsere Sonderzahlungen und deswegen kämpfe ich dafür.
Der Verhandlungsführer für die kommunalen Arbeitgeber Ulrich Mädke machte zum Auftakt der Tarifrunde noch einmal klar, dass er wenig Spielraum für Lohnerhöhungen sieht.
Weil jeder weiß, das können wir nicht bezahlen. 1% macht 1 Milliarde aus. Und wir haben Milliardendefizite von 15 bis 20 Milliarden dieses Jahr und nächstes Jahr in den Kassen. Das steht jetzt schon fest. Es wird nichts ohne Minus geben und keine Nullrunde, sage ich mal ganz deutlich, weil das wäre unanständig in der Tat. Aber es wird nicht so ein hoher Abschluss sein, wie es vor einem Jahr gewesen wäre oder wie der letzte vor 3 Jahren oder auf jeden Fall, wie Verdi sich das vorstellt. Wir können uns keine 6 Milliarden insgesamt leisten, die wir dort einmal rüberschieben.
Für heute wird allerdings noch kein Verhandlungsergebnis erwartet. Und so wird es wohl in die zweite Runde gehen am 19. und 20. September.
Sagt Oliver Soos. Die Welthandelsorganisation WTO, die müsste derzeit eigentlich zur Höchstform auflaufen. Sie ist die wichtigste internationale Organisation, bei der Staaten sich bemühen, ihre Handelsbeziehungen zu koordinieren. In der Corona-Krise wäre das nötig wie schon lange nicht mehr, denn erstmal hat jeder Staat nur danach geschaut, für sich selbst Masken und Arzneien zu sichern. Und der nationale Egoismus, der läuft Gefahr, sich noch stärker zu manifestieren, sobald es einen Impfstoff gibt. Ausgerechnet in dieser Situation ist die 25 Jahre alte WTO, die solche Konflikte eigentlich schlichten sollte, quasi abgetaucht. Sie ist in ihrer tiefsten Krise und seit heute sogar führungslos. Jule Reimer aus unserer Wirtschaftsredaktion, wie kommt das?
Es liegt daran, dass der bisherige Chef der Brasilianer Roberto Azevedo vorzeitig gekündigt hat und das eben genau in einer Zeit, wo der Handelskrieg oder die Handelskriege, muss man sagen, die US-Präsident Trump angezettelt hat, gerade hochfallen, hochschlagen und der Nachfolger ist eben noch nicht bestimmt. In einer Zeit, wo man eigentlich einen unabhängigen Streitschlichter bedürfte, darf Dafür wurde die WTO nämlich mal gegründet, damit es eben keine Handelskriege mehr gibt, sondern Welthandel nach klaren Regeln. Und wenn einem Staat vorgeworfen wird, er handle unfair, zum Beispiel Verkauf unter Herstellungspreis, Subventionen, dann sollte dieser Streit vor einem WTO-Schiedsgericht ausgetragen werden und dessen Urteil dann auch von jedem WTO-Mitglied respektiert wird.
Naja, Donald Trump, der ist ja erklärtermaßen kein großer WTO-Fan. Als der bisherige Chef Azevedo seinen Rücktritt angekündigt hat, hat Donald Trump gesagt, die WTO ist schrecklich. Reicht so ein Trump, um die WTO mit seinem America First lahmzulegen?
Nein, aber er hat sicherlich da einiges befeuert. Grundsätzlich, denke ich, hat die Krise auch damit zu tun, dass es den Mitgliedern nicht ist, sich auf ein weltweites Handelsabkommen zu einigen. Und die Ursache allgemein, kann man sagen, ist die wachsende Stärke der Schwellenländer. Bei der WTO-Gründung dachten die Industriestaaten noch, ach ja, wir können ja alles diktieren. Und allen voran eben China, das doch sehr erstarkt ist. Und Trump sagt eben über die WTO, sie erfülle ihre Rolle als neutraler Makler nicht.
Inwieweit versagt denn die WTO?
Naja, ob sie versagt, kommt auf die Perspektive an. Also als sie gegründet wurde, da waren ja die Ziele Marktöffnung, Subventionsabbau, Zollsenkungen. Die Entwicklungsländer waren, wie gesagt, sehr schwach und sie hatten damals gewisse Sonderrechte im Bereich Subventionen und Marktzugangsbeschränkungen. China trat dann Anfang der 2000er Jahre bei. Als Entwicklungsland ist aber mittlerweile ja sehr stark, richtig, also mit staatlich subventionierten Weltkonzernen und möchte die Privilegien eines Entwicklungslandes aber nicht hergeben. Die Industrieländer schreien, das ist alles unfair. Und das andere ist zum Beispiel, ist die WTO nicht auf die Digitalisierung eingerichtet gewesen. Das heißt, da fehlen Regeln für den gesamten Internethandel.
Aber gerade für Streitfälle in solchen Themen sind ja die Schiedsgerichte dann eigentlich da, der WTO.
Genau, aber die können nicht entscheiden, beziehungsweise die haben eben auch gelegentlich mal nicht im Sinne der USA entschieden. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum die USA diese Gerichte lahmgelegt haben, indem sie die notwendige Ernennung neuer Richter blockieren. Das ist aber kein reines Trump-Spezifikum. Also schon bei der Gründung 1995 hat die US-Regierung unter Clinton gesagt, wenn uns die Urteile nicht passen, dann steigen wir einfach aus der WTO. Und die WTO neigt zum Beispiel immer mehr dazu, Umweltaspekte, Umweltkosten mit einzubeziehen. Und das kann natürlich Trump nicht gefallen.
Kann ihm nicht gefallen, nee, das ist klar. Wer kommt denn, wenn er nicht Trump gefällt, überhaupt als Nachfolger dann in Frage?
Genau, das ist die Schwierigkeit. Also es gibt 8 Kandidaten, alle ziemlich erfahrene Handelspolitiker. Favoriten sind 2 Frauen. Die Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iweala hat als Finanzministerin ihres Landes viele Reformen durchgesetzt, ist derzeit Vizechefin der Weltbank. Die Kenianerin und Juristin Amina Mohamed hat bei der WTO gearbeitet, war Außenministerin ihres Landes und war in dieser Funktion auch für Außenhandel zuständig.
Danke, Jule Reimer, für diese Einordnung der Führungskrise bei der WTO gerade. Es ist ja viel Häme und Spott über die Kreuzfahrtindustrie ausgekippt worden. Von Bildungsbürgern, weil sie diese Art des gelenkten, vorgefertigten Reisens nicht mögen. Und vor allem natürlich von Umweltschützern, weil die Schiffe Dreckschleudern sind. Corona hat dann fast alle dieser Kreuzfahrtschiffe zum Stillstand gebracht, mit teilweise wochenlang festsitzenden Passagieren und Besatzungen. Besserung ist auch nicht großartig in Sicht. Viele Reedereien kämpfen nach monatelangem Stillstand ums Wirtschaftsleben wirtschaftliche Überleben. Und das könnte für die Umwelt ironischerweise am Ende dann doch schlecht sein, denn vermutlich werden die Kähne, die dann wieder fahren, nicht von Schiffsdiesel auf modernere Antriebe umgestellt werden, weil sich viele Reedereien das nicht mehr leisten können. Johannes Kulms.
Am vergangenen Wochenende kehrte die Mein Schiff 1 zurück in den Kieler Hafen. Eine knappe Woche lang war das 316 Meter lange Kreuzfahrtschiff unterwegs auf der Ostsee. Häfen durften unterwegs nicht angesteuert werden. Bevor das Schiff des TUI-Konzerns in See stach, wurde es in Kiel von etwa 300 AnhängerInnen der Klimaschutzbewegung Fridays for Future verabschiedet.
Kreuzfahrtkonzerne!
Kreuzfahrtkonzerne!
Fahren in die Ferne!
Fahren in die Ferne!
Zerstören unsere Umwelt!
Zerstören unsere Umwelt!
Nur für ein Batzengeld!
Nur für ein Batzengeld!
Nelly Waldeck ist Mitglied der Kieler Ortsgruppe von Fridays for Future. Natürlich ist ihr nicht entgangen, dass Kreuzfahrtschiffe neuerdings hier im Hafen eine Landstromanlage nutzen können. Doch der Beitrag für den Umweltschutz sei gering. Auch der Antrieb mit der Flüssiggastechnologie LNG helfe nicht wirklich weiter, meint die 23-jährige Aktivistin.
Das grundsätzliche Problem an LNG ist ja, dass beim LNG-Import Methan ausgestoßen wird, was im Endeffekt in der Klimabilanz deutlich, deutlich schlimmer als CO2 ist. Und deswegen ist diese Umrüstung auf LNG gar nicht so viel besser, beziehungsweise in Teilen sogar schlimmer. Deswegen nein, auch wenn auf LNG umgerüstet wird, sind wir kein Fan von Kreuzfahrt.
Von den rund 30 Millionen Menschen, die im vergangenen Jahr weltweit auf Kreuzfahrt gingen, kamen 2,5 Millionen aus Deutschland. Doch die Corona-Pandemie hat die erfolgsverwöhnte Branche zur Vollbremsung gezwungen. Viele Reedereien kämpfen ums wirtschaftliche Überleben. Immerhin, seit einigen Wochen sind vereinzelt wieder Schiffe unterwegs. So wie die Mein Schiff 1, die gerade Rundtouren über die Ostsee anbietet, mit strengen Corona-Vorschriften an Bord, wie auch dieser Passagier weiß.
Ich habe diesen Monat schon 2 Kreuzfahrten gemacht, einmal auf einem Schiff auf dem Main, dann durch die Nord- und Ostsee. Es war jeweils mit maximal 60% beladen und ich hörte von Freunden, dass hier vielleicht 600 Leute drauf sind von 2.800 möglichen. Also Platz ohne Ende, Abstand dürfte kein Problem sein.
Der Kreuzfahrtkenner arbeitet bei der Lufthansa und möchte seinen Namen lieber nicht nennen. Die Ziele von Fridays for Future unterstütze er zu 100%. Er würde sich freuen, wenn die Menschen auch nach Corona weniger Kurzstrecken fliegen würden. Ein schlechtes Gewissen, trotz der Umweltproblematik eine Kreuzfahrt zu machen, habe er nicht. Das Schiff würde ja auch ohne ihn auslaufen. Und außerdem seien nicht nur Kreuzfahrtschiffe, sondern beispielsweise auch Containerfrachter auf den Ozeanen unterwegs, die umweltfreundlicher werden müssten.
Wir brauchen eine Politik, die die Maßstäbe setzt und uns gewisse Vorgaben macht. Ich bin auch bereit, mehr Geld auszugeben und zu unterstützen, dass Schiffe beispielsweise demnächst hybridmäßig fahren oder mit Wasserstoff oder anderen Antriebsmöglichkeiten und auch dafür mehr Geld auszugeben. Reisen muss teurer und muss bewusster werden.
Die Reedereien haben in den letzten Monaten viele Milliarden Euro verloren. Helge Grammersdorf, Deutschlanddirektor der CLIA, dem weltweit größten Verband der Branche, versucht trotzdem Optimismus zu verbreiten. Die Rundfahrten, wie sie etwa der TUI-Konzern über die Ostsee anbietet, sollten zeigen, dass es möglich sei, Kreuzfahrten auch in Corona-Zeiten sicher durchzuführen.
Die Frage der Wirtschaftlichkeit stellt sich dann in zweiter Linie.
Grammersdorf weist auch den Gedanken zurück, dass Reedereien weltweit wegen der riesigen finanziellen Einbußen Investitionen in umweltfreundliche Technologien vernachlässigen könnten. Manche Eigentümer hätten die letzten Monate genutzt, um ihre Schiffe für die Nutzung von Landstromanlagen umzurüsten.
Die Investitionen in Umwelteinrichtungen und Klimaschutzeinrichtungen sind langfristig zu betrachten. Das heißt, die laufen auch jetzt während der Krise weiter und die werden auch nach der Krise in ihren Anstrengungen überhaupt nicht nachlassen.
Das bezweifelt allerdings Daniel Rieger. Er leitet bei der Umweltschutzorganisation NABU den Bereich Verkehrspolitik.
Auf den Schiffen, die aktuell fahren, ist ja so gut wie nichts an Umwelttechnologie vorhanden. Das heißt, das wäre alles erst mit den Schiffen gekommen, die jetzt geordert sind. Und wenn die nicht kommen oder wesentlich später kommen, dann wird es natürlich erheblich länger dauern, bis sich diese Technologien dann auch tatsächlich am Markt befinden, auf einzelnen wenigen Schiffen.
Die Kreuzfahrtbranche werde sich verändern müssen, sagt NABU-Verkehrsexperte Rieger. Der Druck für mehr Umwelt- und Klimaschutz sei schon länger da. Durch die Corona-Pandemie stelle sich nun die Frage, wie groß die Schiffe denn noch werden könnten und wie viele tausend Passagiere an Bord auf einmal eine Hafenstadt betreten dürften.
Da wird sich einiges tun, da bin ich mir ganz sicher.
in der Kreuzfahrtbranche. Für Galeria Karstadt Kaufhof ging es heute um Leben oder Tod. Darum, ob der Konzern saniert oder endgültig abgewickelt wird, denn einen Kaufinteressenten gibt es nicht. Die Geschäftsführung hat einen Insolvenzplan gezimmert, um das Warenhaus in Eigenregie zu retten. Der Plan verlangt den Gläubigern, also denen, denen das Unternehmen Geld schuldet, einiges ab, dass sie nämlich auf den Großteil ihrer Forderungen verzichten. Denise Friese, Sie haben das heute beobachtet. Wie ist es denn nun ausgegangen? Haben die zähneknirschend verzichtet?
Ja, die Sitzung läuft sogar noch, aber es ist schon klar, der Insolvenzplan ist durchgewunken und damit verzichten die Gläubiger auf 2,2 Milliarden Euro beziehungsweise den Großteil davon. Dazu gehören ja zum Beispiel die Vermieter, die Lieferanten, Vertreter der Bundesagentur für Arbeit und natürlich auch die Beschäftigten, die eben alle noch Geld kriegen seit der Insolvenz im April. Und die haben jetzt ihr Okay gegeben, weil die Alternative wäre ja gewesen, alle Häuser müssen schließen. Es gibt ja keinen Interessenten.
Und was heißt das jetzt? Wie geht's denn jetzt weiter?
Also erstmal ist ja schon angekündigt, das gehört auch zum Sanierungsplan, ganz kurzfristig 46 Filialen werden bundesweit schließen. Hamburg, Hannover, Köln, in München, überall sind Standorte dabei. Das läuft dann bis Ende Oktober und gleichzeitig sind dann auch 5000 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz bei Karstadt und Kaufhof los. Und parallel soll dann eben, das dauert aber Jahre, dieser Insolvenzplan umgesetzt werden. Das heißt, das Management hat angekündigt, wir investieren in die Filialen und vor allem bringen wir das Online-Geschäft oder die Verbindung zwischen Online-Geschäft und Warenhaus mal auf Vordermann. Denn da hakt es bei den Warenhäusern ja schon seit Jahren. Das muss unbedingt gemacht werden. Und das Management sagt auch, wir wollen mal mehr auf die Beschäftigten setzen und auf die Verkäufer vor Ort, ein bisschen auf die hören. Da muss man abwarten, wie sich das alles umsetzen lässt.
Und das beobachten wir dann weiter auch mit Ihnen. Denise Friese, vielen, vielen Dank. Und damit schalten wir zur Börse nach Frankfurt zu Jan Plate. Herr Plate ist ja nicht das einzige Unternehmen, dem es schlecht geht. Continental hat uns heute Nachmittag nochmal überrascht, negativ überrascht. Der Automobilzulieferer, der hatte schon alle auf heftiges Sparen eingestellt und hatte schon angekündigt, dass Continental 20.000 Leute entlassen muss. Aber jetzt werden es dann doch deutlich mehr.
Es gibt aus der Autobranche ja hier und da generell kleine Erholungstendenzen nach dem Corona-Schock, aber dennoch sieht sich eben Conti genötigt, den Sparkurs zu verschärfen. Die Betriebsräte, die sind auch schon aufgebracht und die Krise der Autoindustrie kann eben beim Zulieferer Continental jetzt wohl bis zu 30.000 Arbeitsplätze kosten. Schwierige Zeiten weiterhin für Continental, die Aktie mit einem Minus von 2%.
Und dann schauen wir auf den Gesamtmarkt. Wo steht denn der DAX?
Der bewegt sich heute über und unter der Marke von 13.000 Punkten, mal im Plus, mal im Minus. Wirtschaftsminister Altmaier hat ja heute die Wirtschaftsprognose für dieses Jahr ein bisschen nach oben korrigiert. Allerdings sehen Experten die Prognose bei den Arbeitsmarktzahlen als etwas zu optimistisch, von denen Altmaier ausgeht. Immerhin stützen den DAX heute mal wieder Daten aus China so ein bisschen. Der DAX jetzt im Moment mit einem hauchdünnen Plus bei 12.958 Punkten.
Auf Siemens Energy sollten wir nochmal gesondert gucken. Das ist ja der eigentlich nicht so zukunftsträchtige Teil von Siemens, das alte Kraftwerksgeschäft. Und das soll noch in diesem Monat an die Börse.
Nun, heute gab es da einen sogenannten Kapitalmarkttag. Es gab also noch mal ein bisschen mehr Informationen für die Investoren. Und da hieß es von Siemens Energy, die Kosten sollen weiter gesenkt werden. Das Servicegeschäft soll noch mal ausgebaut werden. Und so will sich Siemens Energy profitabler aufstellen. Da ist immerhin bei den Aktien von Siemens im DAX zu sehen, dass die etwas mehr als 0,5% und damit ein bisschen stärker als der DAX zulegen können.
Und auch die ehemalige Siemens-Tochter Infineon, die hält sich heute eigentlich ganz gut. Woran liegt das denn?
Da gibt es einen Medienbericht über eine höhere iPhone-Produktion bei Apple und das beflügelt Aktien generell von europäischen Zulieferern und eben auch die Papiere von Infineon, STMicro oder Dialog Semiconductor sind gefragt. Die Papiere von Infineon im DAX, die können um 1,5% zulegen oder Papiere von Dialog Semiconductor, die verteuern sich um etwas mehr als 4%.
Gold ist auffällig heute. Gold hat einen deutlichen Sprung hingelegt.
Das ist die Dollarschwäche und die Euro-Stärke. Der Euro steht bei einem Dollar 19,62. Eine schwächere Weltwährung Dollar lässt eben die Anleger beim Gold zugreifen. Der Goldpreis klettert im Vergleich zu gestern Nachmittag um rund 20 Dollar auf 1.977 Dollar. Und die deutschen Staatsanleihen noch, da hat sich heute nicht viel getan. Die durchschnittliche Rendite unverändert bei minus 0,40%.
Danke, Jan Plate nach Frankfurt. Mit Geld hat ja auch die Kultur nicht unwesentlich zu tun. Heute geht's um den berühmtesten Auktionator der Welt. Ich bin Sandra Pfister, das war Wirtschaft und Gesellschaft. Einen schönen Tag Ihnen.